Willkommen zurück bei Crime und Kontext. Ich bin Jonas. Mit mir wie immer Mara. Gleich vorweg, das hier wird eine kurze Ausgabe, weil es zu den beiden Meldungen, die wir heute besprechen, wirklich wenig substanziell Neues gibt.
Genau, deshalb machen wir es diesmal auch etwas straffer als sonst. Aber die Themen haben trotzdem Substanz, finde ich.
Fangen wir mit der größeren Sache an. Die Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger, das dürfte vielen noch aus 2023 in Erinnerung sein. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung. Die Staatsanwaltschaft Regensburg nimmt erneut Ermittlungen gegen den ehemaligen Lehrer Aiwangers auf.
Kurz zur Erinnerung für alle, die es nicht mehr genau auf dem Schirm haben. Worum ging es bei dieser Affäre eigentlich nochmal?
Es ging um ein antisemitisches Flugblatt aus den späten 80ern, das in Aiwangers Schultasche gefunden worden sein soll, als er noch Schüler war. Die Frage war damals, wer der Verfasser ist, Aiwanger selbst oder sein Bruder. Politisch hat das massive Wellen geschlagen, weil Aiwanger als bayerischer Wirtschaftsminister und Vize von Markus Söder im Amt war.
Und jetzt geht es aber nicht mehr um das Flugblatt selbst, sondern um den Lehrer.
Richtig, das ist der entscheidende Unterschied. Dem ehemaligen Lehrer wird vorgeworfen, Dienstgeheimnisse weitergegeben zu haben, also nicht die eigentliche Ursprungstat von damals, sondern ein mutmaßlicher Verstoß, der mit der Aufarbeitung des Falls zusammenhängt.
Das heißt, wir reden hier über ein ganz eigenes strafrechtliches Kapitel, das sich erst aus der Aufklärung des ersten Falls ergeben hat.
Exakt. Und genau das macht den Fall aus juristischer Sicht interessant, auch wenn die Faktenlage aktuell noch dünn ist. Wir wissen aus dem Zeitbericht, dass ermittelt wird, aber nicht, welche konkreten Informationen angeblich weitergegeben wurden oder an wen.
Also ganz wichtig, das ist ein Verdacht, keine Verurteilung.
Absolut, das muss man an dieser Stelle klar trennen. Ermittlungsverfahren bedeutet, es gibt einen Anfangsverdacht, der geprüft wird. Das ist etwas völlig anderes als eine Anklage oder ein Urteil. Wir befinden uns hier ganz am Anfang eines möglichen Verfahrens.
Was mich an dem Begriff Dienstgeheimnis interessiert, was fällt da eigentlich alles drunter? Das klingt sehr abstrakt.
Dienstgeheimnisse sind Informationen, die Beamte oder Personen im öffentlichen Dienst im Rahmen ihrer Tätigkeit erfahren und die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Das kann von internen Schulakten bis zu Ermittlungsdetails reichen. Der Paragraph dazu ist im Strafgesetzbuch verankert, Verletzung des Dienstgeheimnisses, und kann je nach Schwere durchaus ernsthafte Konsequenzen haben.
Wenn ein Lehrer da involviert ist, stellt sich ja automatisch die Frage, welche Rolle Schulakten oder interne Unterlagen in dieser ganzen Affäre gespielt haben könnten.
Das ist genau der Punkt, an dem wir aber vorsichtig sein müssen. Der Zeitartikel liefert dazu keine Details, und ich will hier nicht spekulieren, was konkret weitergegeben worden sein soll. Das wäre unseriös, solange die Ermittlungen laufen.
Fair. Aber der Fall zeigt doch ganz gut, wie ein politischer Skandal manchmal juristische Nachwirkungen entwickelt, die mit der ursprünglichen Geschichte fast nichts mehr zu tun haben.
Genau das ist für mich der eigentliche Lerneffekt hier. Die öffentliche Aufmerksamkeit konzentriert sich meist auf die erste große Schlagzeile. Aber im Hintergrund entstehen oft kleinere, eigenständige Verfahren, die selten dieselbe Reichweite bekommen, obwohl sie strafrechtlich durchaus relevant sein können.
Und die dann Jahre später wieder auftauchen, wenn kaum noch jemand den Ursprungsfall im Detail erinnert.
Richtig. 3 Jahre sind vergangen. Das zeigt auch, wie lange solche Verfahren dauern können, gerade wenn es um Weitergabe von internen Informationen geht, wo Beweisführung oft schwierig ist, weil man nachweisen muss, wer wann was an wen kommuniziert hat.
Bleibt aus meiner Sicht ein Fall, den man beobachten muss, aber zu dem man aktuell wirklich nicht mehr sagen kann als es wird ermittelt.
Genau, und deswegen halten wir es hier auch kurz. Sobald es belastbarere Informationen gibt, zum Beispiel eine Anklage oder eine Einstellung des Verfahrens, greifen wir das definitiv wieder auf.
Gut, dann zum zweiten Thema, das fast schon wie ein Kontrastprogramm wirkt.
Ja, thematisch ein ziemlicher Bruch. Es geht um die A8 bei München, eine der staureichsten Strecken in Bayern. Viele Autofahrer versuchen dort, Staus zu umfahren, indem sie durch die umliegenden Ortschaften ausweichen.
Was auf den ersten Blick nach cleverer Ortskenntnis aussieht, aber offensichtlich nicht erlaubt ist.
Genau, es gibt dort ein Durchfahrtsverbot für den Ausweichverkehr, gerade zu Stoßzeiten. Die Polizei hat jetzt kontrolliert und dabei 132 Verstöße festgestellt.
132 klingt erstmal nach viel, aber im Verhältnis zum täglichen Verkehrsaufkommen auf so einer Autobahn ist das ja eigentlich relativ wenig.
Stimmt, das muss man einordnen. Es war offenbar eine gezielte Kontrollaktion an einem bestimmten Zeitraum, keine Dauerüberwachung. Insofern zeigt die Zahl vor allem, dass es das Verhalten tatsächlich gibt, nicht wie verbreitet es insgesamt ist.
Warum ist das eigentlich überhaupt strafbar oder ordnungswidrig? Auf den ersten Blick denkt man, jeder fährt doch, wo er will.
Weil die Ortschaften dadurch zusätzlich belastet werden, mehr Verkehr, mehr Lärm, höheres Unfallrisiko, gerade für Fußgänger und Radfahrer. Die Schilder mit dem Durchfahrtsverbot für Ausweichverkehr sollen genau das verhindern, dass Anwohner die Last des Staus mittragen müssen, obwohl sie damit nichts zu tun haben.
Das heißt, es ist im Grunde ein Fall von individueller Bequemlichkeit gegen kollektive Belastung.
Gut zusammengefasst. Und das kennt man ja aus vielen ähnlichen Situationen. Kleine Regelverstöße, die für den Einzelnen kaum ein Risiko darstellen, in der Summe aber ein echtes Problem für andere schaffen.
Was mich an solchen Meldungen immer interessiert, ist die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Kontrolle. War das eine einmalige Aktion oder wird da dauerhaft überwacht?
Laut Spiegelbericht war es eine gezielte Kontrolle der Polizei, keine Dauerlösung mit fester Kamera oder Ähnlichem. Das bedeutet auch, das Problem wird wahrscheinlich weiter bestehen, sobald die Kontrollen vorbei sind.
Also eher ein Signal an die Autofahrer als eine strukturelle Lösung.
Exakt, und das ist bei solchen Verkehrsthemen oft so. Eine einzelne Kontrollaktion kann kurzfristig abschrecken, löst aber nicht das grundsätzliche Problem, dass die A8 dort chronisch überlastet ist.
Wirklich kriminalistisch spannend ist der Fall jetzt nicht, aber er zeigt schon ein interessantes Muster, wie Menschen Regeln für sich selbst uminterpretieren, wenn es ihnen nützt.
Genau das würde ich auch sagen. Es ist eine kleine, aber ziemlich menschliche Geschichte über Regelverständnis. Man denkt, die Regel gilt für alle anderen, aber die eigene Ausweichfahrt ist ja nur einmal und harmlos.
Und genau diese Logik führt dann eben zu 132 Verstößen bei einer einzigen Kontrolle.
Richtig. Mehr gibt der Fall aber aktuell wirklich nicht her. Es bleibt eine kleine Randnotiz mit einem gewissen Symbolwert für Regeltreue im Alltag.
Fassen wir vielleicht kurz zusammen, was heute wirklich der Kern war.
Gerne. Bei der Flugblatt-Affäre haben wir jetzt ein neues, eigenständiges Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Lehrer wegen mutmaßlicher Weitergabe von Dienstgeheimnissen. Wichtig ist, das ist ein Verdacht, kein Urteil. Und die Details sind bislang nicht öffentlich bekannt. Wir bleiben da aber dran.
Und bei der A8 zeigt sich vor allem, wie kleine Regelverstöße im Straßenverkehr entstehen, wenn Menschen persönliche Bequemlichkeit über das Gemeinwohl der Anwohner stellen.
Beide Fälle sind für sich genommen überschaubar, aber sie zeigen ganz gut, wie unterschiedlich Verfahren und Regelverstöße in ihrer Tragweite sein können, von einem politisch aufgeladenen Ermittlungsverfahren bis zu einer lokalen Verkehrskontrolle.
Danke, Jonas. Für heute war das schon eine schöne, kompakte Einordnung. Bis zur nächsten Folge.
Danke euch fürs Zuhören. Bis bald bei Crime und Kontext.